Das ist der IKEA-Interview-Podcast im Leben und daneben. Mein Name ist Tolga und ich freue mich, dass wir hier zusammen spannende Menschen kennenlernen, die uns über ihr Leben berichten und erzählen, was ihr Zuhause ist, wie ihr Zuhause aussieht, was sie brauchen, um sich zu Hause zu fühlen. Das ist ja bei jedem von uns doch recht unterschiedlich. Ich begrüße heute jemanden, dessen Bücher einige von uns sicherlich zu Hause im Regal stehen haben. Ich gehöre auf jeden Fall dazu. Dementsprechend freue ich mich sehr. Bestseller-Autor, Life-Coach und Mentaltrainer Lars Ament. Hallo.
Hallo.
Ich verrate dir später, welches Buch ich von dir habe.
Okay. Ich habe eine Vermutung, aber ich sage
es nicht. Hast du eine Vermutung? Ja. Naja, lass uns mal überraschen, ob es stimmt. Lars, wir wollen uns natürlich mal dein Leben angucken. Du hast wahnsinnig spannende und teilweise sehr intensive Dinge erlebt. Dein Leben ist ja schon sehr turbulent gestartet. Du bist 1978 als Frühchen zur Welt gekommen und warst dann noch einige Wochen im Brutkasten. Du kannst dich jetzt natürlich nicht dran erinnern, aber was meinst du, was hat dieser ganz frühe Überlebenskampf mit dir gemacht oder wie hat er dich vielleicht im Zweifel auch geprägt?
Es waren sogar Monate. Ich glaube, dass diese fehlende Nähe zur Mutter am Anfang, die ja so unglaublich wichtig ist. Auch zum Vater. Ja, ich bin ja auch vor 2 Jahren Vater geworden. Deswegen kann ich das auch beurteilen, dass auch der Vater wichtig ist. Auch am Anfang eines Lebens. Aber dass so die fehlende Körperwärme schon auch etwas bei mir gemacht hat, dass ich sehr sensibel bin heute. Ich bin sehr nähesuchend. Tatsächlich. Also vielleicht jetzt psychologisch kann man sagen, das, was ich ganz am Anfang nicht hatte, brauche ich jetzt sehr.
Okay.
Und vielleicht auch mehr. Also ich liebe es so zu kuscheln und ich liebe es gestreichelt zu werden und mich muss immer, alle müssen mich kraulen und so.
Du bist quasi sehr körperlich.
Ich bin sehr körperlich, genau. Und sehr, ja, ist immer merkwürdig, das über dich zu sagen, aber ich würde schon sagen, sehr zart eher. Und ich glaube, dass da natürlich durch den schwierigen Einstieg ins Leben, dass da etwas begonnen hat, dass da meine Reise schon begonnen hat und ich dann auch so geworden bin, wie ich heute bin.
Hat also durchaus auch Einfluss auf dein jetziges Leben, auf das, was du beruflich machst?
Auf jeden Fall. Also so die ersten 2 Jahre sind entscheidend für die Prägung eines Menschen und auch die ersten Sekunden tatsächlich schon nach der Geburt. Und nicht umsonst soll ja das Kind sofort zur Mutter und Körperkontakt und so. Und wenn das nicht stattfindet, ich bin quasi auf die Welt gekommen und sofort in den Brutkasten. Und da lag ich dann, glaube ich, 3 Monate. Da wird natürlich schon so die erste Prägung gesetzt. Und ich glaube, dass das aber auch dann heute, wenn man was Positives mitnehmen will, mich so zu dem gemacht hat, der ich bin. Also, dass ich offensichtlich ganz gut zuhören kann, dass ich sehr empathisch bin, dass ich tatsächlich immer alle verstehe, auch wenn ich nicht ihrer Meinung bin, aber ich kann mich sehr gut in andere Menschen reinversetzen, was mir natürlich dann, wenn ich Biografien schreibe über andere Menschen, sehr hilfreich ist. Mhm. Genau, also das ist etwas, es gibt nie immer das Gute und das Schlechte, es gibt immer beides und ich versuche durch den Perspektivwechsel manchmal zu sehen, okay, das, was du jetzt vielleicht gerade als schlecht empfindest, kann sich später als etwas sehr Gutes herausstellen. Und das ist bei jedem Menschen so.
Wir machen mal so einen kleinen Sprung in deine Teenie-Zeit. Du hast selber gesagt, dass die Schulzeit jetzt nicht so unbedingt deins war.
Nee.
War jetzt irgendwie nicht unbedingt das, wo du gesagt hast, oh, fühle ich mich besonders wohl, könnte gerne irgendwie 15, 20, 30 Jahre in die Schule gehen. Du bist ja dann irgendwann mit 20 auch nach London gezogen. Hast auch beim Radio gearbeitet und ganz viele tolle, grandiose MusikerInnen kennengelernt oder getroffen, interviewt. Pink, Amy Winehouse, nur um mal so 2 zu nennen. Dann bist du auf der Suche nach dem Sinn des Lebens sehr viel gereist und bist dann irgendwann in Rio de Janeiro gelandet mit einer Waffe am Kopf. Und bald bist du mit deinem neuen Buch Imagine auf Tour. Das sind alles so spannende Punkte. Das klingt total verrückt, wenn man das so aufzählt. Ja. Aber wir müssen da im Detail mal drüber reden. Wir fangen jetzt aber mal ganz entspannt erstmal an. Welche Gründe gab es denn für dich, heute Morgen aufzustehen? Weil du sagst ja selber, es gibt wohl mehr als 52 Gründe, um morgens aufzustehen. Welche waren es denn heute für dich?
Natürlich, um hier zu sein.
Ja, das wollten wir doch hören.
Das war tatsächlich der wichtigste Grund heute. Und man muss sich einfach mal klar machen, was für ein Privileg es ist, überhaupt aufstehen zu können. Also gesund zu sein. Tatsächlich die Fähigkeit zu besitzen, physisch aufzustehen. Es gibt Millionen Menschen, die das nicht können. Und wenn man sich das mal vor Augen hält, was das schon mal für ein Geschenk ist, überhaupt am Leben zu sein. Ja, die Wahrscheinlichkeit, geboren zu werden, ist so gering. 1 zu 400 Trilliarden. Das ist so unwahrscheinlich, dass, würde man das Wort Wunder beschreiben, ist es genau das. Ein Wunder ist etwas, was mathematisch gesehen fast nicht möglich ist. Und trotzdem sind wir alle hier. Und jetzt, wenn man sich das mal überlegt, bei all den Schwierigkeiten, die wir alle haben in unserem persönlichen Leben, zu verstehen, dass wir den größten Sieg schon haben, jeden Tag. Und sich dann zu fragen, okay, was mache ich denn aus diesen nächsten 24 Stunden, die mir geschenkt wurden? Weil heute, genau jetzt, gibt es 100.000 Menschen, die nicht mehr leben. Die sind am Abend vorher gestorben. Aber ich bin da. Was mache ich jetzt damit? Und wenn man sich das immer wieder ganz bewusst macht, dann steht man auf und macht irgendwas. Weil dann zu sagen, ach, ich hänge so rum und das Leben ist eigentlich doof und mir ist alles egal, ist eigentlich eine Frechheit dem Leben gegenüber. Und natürlich geht es auch nicht jeden Tag und ich bin auch nicht jeden Tag super gut drauf und ich springe auch nicht wie so ein Glücksflummi durch die Gegend und sag jeden Tag so, yeah, geiler Tag, natürlich nicht. Aber wenn man sich immer wieder bewusst macht, wie ja privilegiert und beschenkt man ist, überhaupt hier sein zu dürfen, dann ist schon mehr als 50% des Weges gegangen.
Diese Dankbarkeit eignen sich viele im Laufe der Zeit an oder haben eine gewisse Erkenntnis, dass sie sagen, okay, es ist wirklich ein Geschenk, dass ich am Leben bin. Und du sagst ja selber, es macht dann natürlich Sinn, positiv durchs Leben zu gehen, wenn man eben diese Dankbarkeit dann irgendwann verspürt und versteht, dass das schon das größte Geschenk ist, überhaupt gesund zu sein und am Leben zu sein. Manche brauchen länger für diese Erkenntnis, bei anderen geht es ein bisschen schneller. Wie war es denn bei dir? Gab es da ganz konkret einen Moment, der für dich alles verändert hat? Oder bist du auch schon als Kind immer sehr positiv durchs Leben gegangen?
Es war auf jeden Fall eine Entwicklung. Und als Kind war ich, würde ich sagen, eher normal, unauffällig, war schon immer sehr gerne mit mir alleine. Also war schon immer introvertiert und konnte gut alleine Musik hören und brauchte nie viel Menschen um mich herum. Aber ich glaube, so diese Gedankenwelt, die ich habe, die ist so mit den Jahren gereift einfach. Es wäre ja auch irgendwie eigenartig, wenn man heute mit 45 der gleiche Mensch ist wie mit 25 oder mit 15 oder die gleichen Gedanken hat wie mit 15 oder mit 25. Deswegen, das ist alles eine Reise und ein Prozess und das ist ja auch das Schöne. Man muss nicht sofort alles können, alles wissen, sondern du hast dein ganzes Leben Zeit, um das herauszufinden, wer du bist, was du willst, wer du sein möchtest. Und dann einfach loslegen jeden Tag und scheitern, hinfallen, lernen, ausprobieren, was Neues machen und so einfach weitermachen.
Du bist irgendwann nach London gezogen. Du hast quasi dein Zuhause, das du so kanntest, zwangsläufig verlassen. Wie war es denn für dich, in einem anderen Land ein neues Zuhause zu finden? Beziehungsweise hast du da ein neues Zuhause für dich gefunden oder hattest du immer das Gefühl von Heimweh?
Naja, zu Hause ist immer da, wo die Plattensammlung ist. Ja.
Das war ich zum ersten Mal, aber schöne Definition.
Es ist tatsächlich ein bisschen so, weil ich glaube, Musik ist etwas, was in meinem Leben neben meinen Eltern und meiner Familie natürlich, würde ich sagen, fast die größte Rolle spielt. Ich bin mit Hip-Hop aufgewachsen. Meine erste 7-Inch-Single habe ich mir gekauft. Da war ich 7 oder 8 Jahre alt und bin eben durch meinen Bruder schon ganz, ganz früh mit Hip-Hop in Kontakt und bin, ich könnte wirklich sagen, Hip-Hop raised me. Also Hip-Hop hat mich erzogen. Und in London war es halt so, dass ich bin dahin, ich hatte so einen Traum im Gepäck, ohne eine Vorstellung zu haben, ja, wie genau der eigentlich aussieht. Ich wollte was machen mit Musik. Und dann hat mein Vater gesagt, okay, das ist irgendwie so abstrakt, damit kann ich gar nichts anfangen. Aber, und wenn du selber nicht weißt, was du genau machen willst, dann geh doch an einen Ort, der vollgepackt ist mit Musik. Und da gab es entweder New York oder London, die beiden Musikhauptstädte der Welt. New York war zu weit weg, London war nicht ganz so weit weg. Beides ähnlich teuer. Und ich bin dann einfach hin, ohne Plan, und bin in jeden Plattenladen gelaufen, den ich kannte, und habe mich vorgestellt und habe gesagt, hey, hier ist Lars aus Deutschland, habt ihr einen Job für mich? Und natürlich hatte niemand einen Job für mich. Aber irgendwann so nach dem 35. Versuch hat mich jemand zurückgerufen auf dem Festnetztelefon in der Jugendherberge, wo ich war. Und das war dann Tower Records. Und die haben gesagt, ja, komm doch vorbei. Und am nächsten Tag Vorstellungsgespräch und dann durfte ich dort arbeiten im Soul and Dance Department. am Piccadilly Circus. Und das war für mich so schön, weil in einem anderen Land zu sein, auf sich selbst gestellt zu sein, niemanden zu kennen, wie das ist, zur Bank zu gehen und ein Konto zu eröffnen, einen Job zu finden, eine Wohnung oder ein WG-Zimmer irgendwo außerhalb zu finden, das halbwegs bezahlbar ist, einfach sein Leben zu organisieren. Das war für mich extrem entscheidend auf meine Entwicklung, alleine zurechtzukommen. Und deswegen würde ich schon auch sagen, dass diese 2 Jahre in London wegweisend war, auch für mein Selbstbewusstsein. Okay, ich kann es schaffen, hier in dieser großen Welt klarzukommen, ohne jemanden zu kennen, ohne Connections, ohne Geld. Ich hatte überhaupt keine Kohle. Ich bin dahin und habe quasi 5 Pfund die Stunde verdient. Das war gar nichts. Und es war aber egal, weil wenn du jung bist und einen Traum hast und du willst was machen, dann spielt Geld keine Rolle. Wichtig ist, was du machst mit den Möglichkeiten, die du hast. Ja.
Da spielt natürlich Erziehung eine ganz große Rolle. Viele Menschen sind ja da so voreingenommen oder haben einfach, ja, einfach so eine kontinuierliche Angst zu scheitern. Und diese Angst ist so maximal groß, dass sie gewisse Dinge erst gar nicht probieren. Ja, also mit dem Potenzial, dass es dann vielleicht eben doch funktionieren könnte. Das finde ich ist auch nochmal so ein super spannender Aspekt. Du hast dich getraut und es hat irgendwie funktioniert.
Ja, das Wichtige ist ja, dass die Antworten kommen, wenn du es versuchst. Die Antworten sind nicht fertig, wenn du zu Hause bildlich auf dem Sofa sitzt und wartest. Nee, die Antworten kommen beim Gehen, das ist immer so. Und zu scheitern oder auch mal Nein zu hören, ist nicht das Gegenteil von Erfolg, sondern es ist ein Teil von Erfolg. Es ist, manchmal musst du scheitern, manchmal musst du Nein hören, manchmal musst du hinfallen, um zu verstehen, ja, okay, so funktioniert's nicht. Ich probiere es weiter und weiter und weiter. Mein erstes Buch, das ich geschrieben habe, wurde fast 40 Mal abgelehnt von allen Verlagen, bis ich erstmal verstanden habe, was ein Nein überhaupt bedeutet. Noch nicht. Streng dich mehr an. Hier bist du nicht richtig. Das ist alles Nein. Und dann irgendwann habe ich kapiert, okay, du darfst einfach nicht aufgeben. Du musst noch an eine Tür klopfen und dann noch an eine und noch an eine. Und dann irgendwann war ein Verlag, der hat gesagt, wir machen's. Und ich glaube, das ist der Unterschied zwischen letztlich Erfolg und Misserfolg. Es stehen nie die Besten ganz oben, sondern immer die, die immer noch einmal mehr es versucht haben.
Fleiß, gewisser Mut, weiterzumachen und sich von Niederlagen nicht unterkriegen zu lassen.
Genau.
Das ist es eigentlich, oder?
Genau. Ja, weil du darfst ja auch nicht vergessen, worum es eigentlich geht. Es geht ja um den Weg. Das Ziel, was so viele Menschen vor Augen haben und was sie erreichen wollen, ist am Ende des Tages nur ein Nebenprodukt. Der Weg, der alte Kalenderspruch, der Weg ist das Ziel. Und das ist wirklich so, weil was ist denn der Weg? Das ist dein Leben. Das ist die Art und Weise, wie du deinen Alltag verbringst. Das ist der Weg. Und zu lernen, besser zu werden, zu wissen, wie es nicht funktioniert, wie viele Seiten habe ich schon weggeschmissen, war verzweifelt, weil ich nicht gewusst habe, oh, wie kann ich jetzt diese Geschichte schreiben? Und irgendwann, nach dem 98. Versuch, habe ich es rausbekommen. Aber all diese Tage des Fluchens, wo es nicht geklappt hat, waren wichtig, um dann zu wissen, okay, geil, jetzt habe ich es geschafft, super. Hätte ich jetzt einen Wunschengel gehabt, der mir das erfüllt hätte, okay, hier ist die Lösung, zack. Dieses Gefühl der Befriedigung wäre nicht gleich gewesen, weil der Weg ein anderer gewesen wäre. Es wäre zu leicht. Und manchmal dürfen Dinge auch mal schwer sein.
Wir kommen jetzt mal zu einem Buch, das bei mir zu Hause im Regal steht. Du hattest ja eine gewisse Vermutung, welches es sein könnte. Und ich kann dir an dieser Stelle sagen, lustigerweise habe ich mir das Buch damals gekauft als Vorbereitung für ein Interview.
Okay, dann war es entweder die Bushido-Biografie oder Rock Your Life mit Rudolf Schenker von den Scorpions. Aber an deinem Nicken sehe ich schon, dass es die Bushido-Biografie war.
Es ist die Bushido-Biografie, die du ja geschrieben hast, die auch Bushido heißt. Inwiefern war denn dieses Buch für dich wichtig als Schriftsteller?
Also ohne dieses Buch wäre ich sehr wahrscheinlich heute kein Autor, weil ich die Chance bekommen habe, dieses Buch zu schreiben. Ich wurde gefragt, Lars, könntest du dir vorstellen, das zu schreiben? Und ich hatte keine Erfahrung. Ich hatte ja noch nicht mal viel Wissen über die Welt der Literatur. Ich habe zu dem Zeitpunkt auch nicht sonderlich viel gelesen. Ein bisschen den Sportteil in der Zeitung, aber das war es dann auch schon, mehr oder weniger. Aber dann habe ich mich an Pippi Langstrumpf erinnert, die nämlich gesagt hat, das ist ein super Satz, das habe ich noch nie probiert, deswegen bin ich mir ganz sicher, dass ich das gut kann. Und dann habe ich das so gesagt, ja, ich glaube, ich kann das. Was soll schon passieren? Damals war Bushido einer der größten Stars in Deutschland und war gerade so auf, er war noch nicht einer der größten Stars, aber war einer der interessantesten Stars. Und er war gerade auf dem Sprung vom Rapstar zum, ja, in den Pop-Olymp aufzusteigen und seine Geschichte aufzuschreiben und zu sehen, ob ich das kann, war für mich wahnsinnig spannend. Und dann habe ich auch beim Schreiben gemerkt, okay, ich war damals 28, das ist es, was ich machen will. Hätte ich aber nie gewusst, wenn ich mich nicht getraut hätte. Und das ist auch so wichtig. Wenn du eine Chance bekommst und du nicht weißt, wie es geht, sag erstmal ja und gucke dann, was passiert. Nicht sofort Nein sagen, nur weil du noch keine Erfahrung damit hast. Die Erfahrung kommt beim Gehen. Ja, und danach habe ich 12 weitere Bücher geschrieben und deswegen ohne dieses Buch wäre diese Zündung in mir gar nicht angegangen.
Sprich, du hast während des Schreibens gemerkt, oh, das kann ich, das liegt mir und das macht mir sogar Spaß.
Genau, ja. Und deswegen immer mal was Neues ausprobieren und nicht sofort Nein sagen, nur weil man noch keine Expertise hat. Die kommt schon.
Du hast gerade selber gesagt, du hast danach noch viele, viele wahnsinnig erfolgreiche Bücher geschrieben, bist Bestseller-Autor. Es kam ja dann noch das Buch Rock Your Life mit dem Scorpions-Gründer Rudolf Schenker. Wie hast du den denn kennengelernt? War das genauso wie bei Bushido, dass dann direkt eine Anfrage kam und gesagt wurde, ey, schreib mal bitte ein Buch? Oder wie ist es mit Rudolf Schenker zu einer Zusammenarbeit gekommen?
Das war sehr witzig, weil das der gleiche Verlag war, beziehungsweise das gleiche Verlagshaus war. Und die hatten schon einige Autoren ausprobiert mit Rudolf. Und dann irgendwann haben sie gesagt, okay, wer mit Bushido klarkommt, der wird mit Sicherheit auch mit Rudolf klarkommen. Und als dann die Anfrage kam, hast du Lust, den mal zu treffen, wusste ich im ersten Augenblick gar nicht, wer das ist. Ich dachte so, weil ich bin Hip-Hop-Kid und mit so 80er-Rock habe ich eher wenig zu tun. Und dann habe ich erstmal so gedacht, ha, googelst du ihn erstmal Rudolf? Und ich habe ihn erst verwechselt mit Heinz-Rudolf Kunze. Und dann irgendwann, ah nee, Rudolf, der Gründer und Gitarrist der Scorpions, alles klar. Und mein erster Gedanke war der, den ganz viele hier in Deutschland haben. Oh, ja, so Wind of Change, so boring und so Hannover und langweilig und ja. Und dann habe ich aber so nach ein, zwei Tagen gedacht, ich war am Boxhagener Platz in Berlin in so einem Secondhand-Plattenladen und dann sehe ich zufällig ein Fach nur mit Scorpions-Schallplatten und da waren so Bon Jovi, Aerosmith, Guns N' Roses, AC/DC und Scorpions. Und ich dachte so, das sind ja schon richtige Weltstars. Warum eigentlich nicht? Ist zwar nicht so meine Musik, aber warum nicht? Und dann war ich zu dem Zeitpunkt sowieso ein bisschen auf der Suche und hatte zum ersten Mal so Eckhart Tolle gelesen und war so auf der Suche, wer ich bin, war auch in einem kleinen Tief drin und dann habe ich gesagt, warum nicht? Bin dann nach Schwarmstedt gefahren, das ist ein kleines Dorf in Niedersachsen in der Nähe von Hannover und habe mich dann mit Rudolf getroffen in so einer kleinen Gaststätte mitten auf dem Land, im Nirgendwo und dann auf einmal kommt da einfach so ein super krasser Rockstar rein, der auch genau so aussah, so wie aus den 80ern dahin gemorpht. Schwarze Lederjacke, Lederhose, Sonnenbrille, Silberkette, Totenkopfmotive und so. Und ich dachte so, geil, also authentischer geht's gar nicht. Und dann setzt er sich dahin und fragt mich so, ja, worüber denkst du gerade nach? Ich so, über das Leben, wie man erfolgreich wird, wie man glücklich wird, wie man mit Niederlagen umgeht, was Liebe eigentlich ist und erzählt es alles so auf, was mich gerade beschäftigt. Und dann sagt er, ja, passt ja super, genau darüber will ich erzählen. Und dann fing er an zu erzählen und ich dachte so, okay, krass, der ist ganz anders, als ich gedacht hatte, nämlich ganz reflektiert. Rudolf hat zu dem damaligen Zeitpunkt schon 40 Jahre lang Yoga gemacht, jeden Tag, seit 40 Jahren meditiert, jeden Tag. Und dann sagt er sowas wie, ja, ich habe eigentlich nur dank der Meditation so lange meine Band am Leben gehalten. Aber ich sage das jetzt nicht so laut, weil in der Rockwelt, ja, hat Meditation jetzt erstmal so nichts zu suchen, im Außen natürlich. Aber genau das möchte ich ändern. Ich möchte einfach ein bisschen was über das Leben erzählen, so wie ich das Leben sehe, mit vielen Anekdoten aus meiner Karriere. Und ich dachte so, krass, ich habe meinen Mentor gefunden. Ich musste gar nichts machen, ich durfte einfach nur zuhören und er hat erzählt und ich habe dann 2000 Seiten Manuskript gehabt und habe das dann irgendwann aufgeschrieben. Und diese Reise war für mich persönlich so wertvoll, weil ich einfach alles übers Leben gelernt habe. Von einem Menschen, der nicht predigt, sondern der einfach nur gesagt hat, wie er es gemacht hat. Und das fand ich so hilfreich. Echte Geschichten sind in meinen Augen viel besser als kluge Ratschläge. Ja, so die Top 10, wie du dein Leben meisterst, das ist nichts für mich. Aber so jemanden zuzuhören, der gesagt hat oder der sagt, ja, so habe ich es gemacht und ich glaube, das und das könntest du dir davon abgucken. Das war für mich ein Game Changer. Mhm.
Auch sicherlich wieder eine wahnsinnig spannende Erkenntnis. Du hast dich doch rangewagt, obwohl du am Anfang Zweifel hattest und am Ende ist da ein Match entstanden zwischen euch.
Wie so oft im Leben. Ja, das, was man so zuerst so ablehnt, kann was ganz Besonderes werden.
Den Sinn des Lebens zu finden, das ist ja für viele so eine ganz essentielle, vielleicht ja sogar die ultimative Aufgabe. Warum war diese Suche für dich so unfassbar wichtig? Oder diese Reise nach einer Antwort zumindest?
Ja, weil ich mir diese Frage immer gestellt habe. So, warum bin ich hier? Und es wird nie eine definitive Antwort geben. Und das Schöne ist ja, dass auch jeder eine andere Antwort für sich findet. Aber ich glaube, die Antwort, die ich für mich gefunden habe, ist die, dass ich bin hier auf dieser Welt, um meinem inneren Ausdruck zu verleihen. Zu zeigen der Welt, wer ich bin. Das ist der Sinn des Lebens. Und bei mir sind es meine Bücher und all das, was ich quasi mache, das ist mein Inneres und ich bringe das nach draußen. Anderen kann das sowas sein wie, ich schreinere jetzt diesen Tisch. Ich bringe diese Idee von innen nach draußen. Das ist meine Art, mich auszudrücken. Andere machen das in der Musik, andere machen das in ihrem Muttersein oder ihrem Vatersein. Andere gründen eine Firma, andere machen gar nichts. Also es ist bei jedem Menschen was anderes, aber finde das für dich selbst. Was hast du zu sagen? Was hast du zu geben? Was möchtest du mitteilen? Das ist für mich der Sinn des Lebens.
Du hast auf der Suche nach dem Sinn des Lebens viel auf dich genommen. Du bist viel gereist, warst auch viel alleine. Auch das ist ja auch noch so ein super spannender Aspekt, wie ich finde. Mit sich alleine klarkommen, mit sich alleine so im Reinen sein, dass man sagt, man kann eben auch mal Einsamkeit aushalten. Mhm. Und wir haben das vorhin schon so ein bisschen als Schockerhäppchen hier reingeworfen. Du bist nach Rio de Janeiro und warst dort in einer wahnsinnig gefährlichen Situation. Du warst in einer gefährlichen Favela und wurdest mit einer Waffe bedroht. Von einem Reisenden auf der Suche nach dem Sinn des Lebens zu einem Reisenden, der plötzlich in Lebensgefahr sich befindet. Wie kam es dazu?
Na, ich war damals in einer Situation, in der ich wirklich auch ein bisschen lost war. Und ich habe dann jemanden kennengelernt in Rio und der hat mich dann eingeladen und die ersten beiden Tage waren super. Da haben wir noch in der Copacabana gewohnt und dann hat er irgendwann zu mir gesagt, okay, wir müssen jetzt aus der Wohnung raus, weil die Miete wird erhöht. Das war ein Jahr vor der Weltmeisterschaft damals in Brasilien, wo wir ja Weltmeister geworden sind in Deutschland. Und wir müssen jetzt zurück in die Favela ziehen. Kommst du mit? Und dann habe ich so gedacht, ja, okay. Ich komme mit und das war halt noch eine Favela, wo die Polizei nicht rein durfte, also die noch von Banden beherrscht wurde und wo du, ja, das kann man sich gar nicht vorstellen, wo dann die Kids am Eingang stehen mit Maschinengewehren und wo du dich auch vorstellen musstest beim Drogenchef, dass du jetzt hier bist und hier wohnst. Also es war ganz, ganz krass und ganz absurd und ja, und eines Tages sind wir mit so einem kleinen Bus in den Norden Rios gefahren, in die Favela Dalemau. Die ist interessanterweise auch die deutsche Favela. Und da haben wir nicht gewohnt, aber da haben wir jemanden besucht. Und es war auch eine Favela, die noch nicht befriedet war. Und auf dem Rückweg von der einen Favela zur nächsten sind wir auf der Autobahn angehalten worden von Polizisten, die sehr wahrscheinlich keine echten Polizisten waren. Und dann mussten wir aus diesem kleinen Bus raus. Das war sechs Personen. Also da hatten sechs Personen Platz und wir standen also auf der Autobahn, mussten uns alle ausziehen. Und die haben halt quasi uns die Waffe an den Kopf gehalten und haben uns quasi ausgeraubt. Wenn du das halt so mitbekommst, dann hast du dann schon mal so einen kurzen Augenblick, okay, wenn der jetzt abdrückt, was ist dann? Und interessanterweise, obwohl ich eigentlich ein Schisser bin, ja, war ich ganz ruhig. in der Situation und habe so gedacht, okay, es ist, wie es ist. Und die haben uns dann das Geld abgenommen und alles, was wir hatten, und dann sind die weiter und ja, wir sind dann zurückgefahren, hatten aber unser Leben noch. Ja, ich habe auch gesehen, wie in der Favela Leute erschossen wurden. Wenn du sowas halt siehst, dann hast du einfach nochmal einen ganz anderen Blick auf die Welt und auf das, was wir hier haben. Also das, was der ganze Luxus in Deutschland, mit Luxus meine ich, dass wir eine Krankenversicherung haben und dass wir hier in Freiheit leben, in Sicherheit leben. Wenn du dann mal von außen mit etwas Abstand auf das blickst, was du hier zu Hause hast, dann siehst du all das Gute zehnfach.
Hast du ultimative Tipps, irgendeinen Tipp, dass du sagst, ey, das und das sollte man als Mensch mal gemacht haben oder erlebt haben, um eben zu begreifen, dass dieser Mikrokosmos, in dem man sich befindet, nicht die einzige Realität ist auf diesem Planeten, sondern dass man seinen Horizont einfach irgendwie erweitert. Bei dir war es sicherlich das Reisen und fremde Menschen kennenlernen, kann ich mir vorstellen.
Ich glaube, ganz wichtig ist zu wissen, dass nicht alles wahr ist, was man denkt. Es ist so ein ganz banaler Satz, aber es ist nicht alles wahr, was man denkt. Und wenn man das immer mal wieder sich vor Augen führt, auch in Situationen, wo man ja vielleicht im Streit ist mit jemandem oder in Wut ist oder etwas nicht so passiert ist, wie man das gerne hätte, und dann geht die Gedankenspirale los und man kommt von A nach X und von X zu 9 und von einem Gedanken zum nächsten. Nee, wir denken jeden Tag ganz, ganz viel Bullshit. Und da zu sagen, okay, alles klar, stimmt das überhaupt, was ich über mich, über den anderen, über die Welt denke? Und es gibt so ein schönes Spiel, ne, wir alle haben diese Gedankenspirale, ich nenne sie den Brainfucker. Und der will eigentlich immer uns unten halten. Der sagt zu uns, du bist nicht gut genug, du bist nicht stark genug, du bist nicht schön genug, du kannst es nicht. Und dann mit dieser Stimme so zu reden wie zu einem kleinen Kind. Okay, lieber Brainfucker, schön, dass du mir gerade wieder meine Träume kleinreden möchtest. Setz dich mal kurz hier hin. Ich hol dir einen Kakao, bin gleich wieder da, ich habe noch was Wichtiges zu erledigen. Und dann gehst du auch aus der Situation raus, unterbrichst deinen Gedankenstrahl, gehst raus, kommst wieder und dann fängst du an zu reden. So, hier ist dein Kakao, warte noch, der ist noch ein bisschen warm, nicht, dass du dir deine Zunge verbrennst. So, lieber Brainfucker, was hast du gerade zu mir gesagt? Ich schaffe das nicht. Warum soll ich das nicht schaffen? Gib mir bitte einen Beweis, der vor einem Gericht standhalten würde, dass ich das nicht schaffe. Stell dir vor, du stehst vor Gericht und du bist der Angeklagte. So, hier, das ist deine Zeit, Brainfucker, deine Ansprache ans Gericht. Und dann wirst du schon sehen, das ist ja absurd, dieser Dialog mit sich selbst. Durch die Verniedlichung nimmst du dem schon mal die Macht. Und dann wirst du feststellen, der wird keine Beweise haben.
Brainfucker, eine wahnsinnig schöne Begrifflichkeit, werde ich auf jeden Fall in meinem Sprachgebrauch regelmäßig nutzen ab jetzt. Eine Vokabel, die da jetzt ganz tief gespeichert ist bei mir. Der Brainfucker, der verhindern will, dass wir in die Welt gehen und unsere Träume leben und gewisse Dinge probieren. Wie hast du denn ganz konkret diese Erkenntnis des Brainfuckers gewonnen? Beziehungsweise haben wir den alle und warum ist er bei manchen Menschen lauter und mächtiger und bei anderen vielleicht, so wie bei dir, irgendwann nur noch in der Ecke sitzen, klein mit dem Kakao in der Hand?
Ich glaube, dass jeder Mensch diese Stimme hat, weil diese Stimme ist von der Natur jetzt auch ganz bewusst so etabliert worden, weil sie uns eigentlich schützen will vor Gefahr. Ja, aber diese Gefahr gibt es in dem Sinne nicht mehr. Also der Brainfucker hat die einzige Aufgabe, uns aus jeglichem Stress, aus jeglicher Gefahr rauszuhalten. Der Brainfucker hat nicht die Aufgabe, uns glücklich zu machen. Es geht ihm nur ums Überleben. Das Beste für den Brainfucker ist, wenn du depressiv zu Hause in der Wohnung sitzt und nichts machst. Aber das ist ja kein Leben. Deswegen musst du gegensteuern, zu sagen, okay, alles klar, ich bin nicht in Gefahr. Es gibt keinen Säbelzahntiger mehr, der mich jagen will. Das ist alles 10.000 Jahre her. Ich kann rausgehen und mich zeigen. Es gibt diese Gefahr nicht. Und das zu erkennen, woher diese Stimme kommt, und dann kannst du natürlich durch Training, durch Wiederholung, durch Bücher lesen, durch neue Erfahrungen sammeln, ganz konkret gegenwirken. Denn je mehr Erfahrung positiver Art du gesammelt hast, desto geringer wird die Stimme in deinem Kopf, weil du schon checkst, okay, ich weiß, wo die Stimme herkommt, ich weiß, weswegen sie da ist und ich weiß, dass das nicht ich bin, der zu mir spricht. Manchmal sind es auch nur Einflüsse von außen, die über diese Stimme zu mir sprechen. Ja, deine Mutter, die zu dir immer gesagt hat, du bist nichts wert. Ist das wirklich wahr? Nein.
Du hast gerade ganz konkret die physischen Ängste und Beispiele genannt, wie zum Beispiel den Säbelzahntiger oder, ne, ich meine, das waren früher ganz konkrete Ängste und natürlich hat dann unser Brainfucker damals uns mit Sicherheit gewarnt und auch beschützt im Idealfall vor dummen Entscheidungen. Heutzutage sind das ja tendenziell oft sehr viele gesellschaftliche Ängste, die uns plagen. Wie können wir vorbeugend arbeiten, um diesen Brainfucker auf einer anderen Ebene klein zu halten? Was sind deine Tipps?
Sich zu fragen, wer man ist und auch sich zu fragen, ist das, was ich jeden Tag tue, gut für mich und macht mich das glücklich? Das ist das Einzige, was du tun kannst. Wenn du etwas liebst, was du tust, dann sind diese Zukunftsgedanken nicht so entscheidend. Immer wenn du nicht im Jetzt bist und an die Vergangenheit denkst, was du alles falsch gemacht hast oder was du besser hättest machen können oder in der Zukunft bist, wo du ja Ängste entwickelst, Versagensängste, Zukunftsängste, Existenzängste, dann wirst du immer in der Situation sein, es nicht lösen zu können. Aber sobald du etwas machst, wo du die Zeit vergisst, wo du weißt, okay, ich liebe das, was ich tue, egal was passiert, ich liebe das, was ich tue, dann bist du so sehr im Jetzt, spielt das Morgen nicht so eine Rolle. Das heißt, finde etwas, wo du wirklich das Gefühl hast, hier bin ich ganz am Leben. Und dann gehen diese Ängste nicht weg, aber sie verschwinden in deinem Ranking, was wichtig ist. Weil wir haben ja in den letzten Jahren gesehen, Sicherheiten in der Form gibt es sowieso nicht mehr, so wie wir das früher gedacht haben, vielleicht in den 80er Jahren. Ich gehe zu einer Firma und da bleibe ich mein Leben lang. Sowas gibt's nicht mehr. Mach, was dir Freude macht und woran du wachsen kannst. Das ist das A und O. Und probier Dinge aus. Und erlaube dir auch, neue Entscheidungen zu treffen, immer wieder.
Ich zitiere dich mal an dieser Stelle: Um alt und weise zu werden, musst du vorher jung und dumm gewesen sein. Hab einfach an jeden Tag den Spaß deines Lebens. Passt ja sehr gut, ist ein schöner Anschluss.
Ja, erlaube dir Fehler. Also vor allem, wenn du jung bist. Also so, ich glaube, die Zeit der Jugend ist dafür da, Fehler zu machen. Vor allem Fehler zu machen, zu lernen, weil nur daraus lernt man. Und ich bin jetzt 45 Jahre alt und ich mache immer noch total viele Fehler. Und ich hoffe, ich mache die auch noch, wenn ich 60 bin. Oder 70. Und was andere machen, spielt gar keine Rolle. Also so, spielt einfach keine Rolle, weil die leben ihr Leben und du lebst dein Leben.
Viele würden jetzt wahrscheinlich annehmen, dass zum Beispiel Rio de Janeiro oder generell diese wahnsinnige Erfahrung, dass du dort bedroht wurdest mit einer Waffe, ein Fehler gewesen ist. Du siehst das komplett anders.
Nee, weil es ist nichts ein Fehler. Es ist alles ein Teil der Reise. Und deswegen kannst du auch keine falschen Entscheidungen treffen, weil du machst ja immer das, was du zu dem Zeitpunkt für das Beste hältst. Mit dem Wissen von jetzt. Du kannst heute nicht das in Frage stellen mit dem Wissen von heute. Das hattest du ja damals noch nicht, vor 10 Jahren. Weil jeder macht ja das, was das Beste ist in dem Augenblick.
Dass du in Rio warst und Rio überlebt hast, soweit erstmal gut. Ja. Das ist sehr erfreulich. Du hast dann ja einen sehr berühmten Autor anschließend kennengelernt. Und diese Begegnung hat Einfluss auf dein Leben gehabt, beziehungsweise dich auf eine Art verändert und geprägt. Vielleicht kannst du uns da mal die Geschichte dazu erzählen.
Ja, das war Paulo Coelho wahrscheinlich. Einer der berühmtesten Autoren der Welt, der hat den Alchemisten geschrieben. Eines der berühmtesten, meistgelesenen, meistverkauften Bücher der Welt. Ist auf jeden Fall in den Top 10 mit der Bibel und dem Koran und Harry Potter und Shades of Grey. Und dann kommt schon irgendwann der Alchemist. Ich glaube, der Fänger im Roggen ist noch davor, aber das war's dann auch. Und als Paulo mir nochmal seine Geschichte erzählt hat, das war für mich so wegweisend, denn er hat gesagt, niemand hat an mich geglaubt. Als ich jung war und gesagt habe, ich möchte Autor sein. Und dann habe ich diese Idee gehabt für dieses Buch und dann habe ich einen Verlag gefunden und dann hat dieser Verlag gesagt, okay, die Geschichte ist ganz nett, aber dieser Titel, der Alchemist, der ist so schlecht, das kauft kein Mensch. Und dann hat Paolo gesagt, aber ich war mir ganz sicher, dass das dieser Titel ist. Und das habe ich durchgeboxt. Und dann ist dieses Buch erschienen und der hat in dem ersten Jahr 150 Stück verkauft. Und er war so unerfolgreich, dass der Verlag ihn wieder rausgeschmissen hat. Er hat gesagt, hier, nimm dein Buch, kriegst alle Rechte wieder, aber komm nie wieder und ruf auch nicht mehr an. Und dann stand er da und hat vor Kinos Flyer verteilt, dass er ein Buch geschrieben hat. Einfach, weil er seinen Traum nicht sterben lassen wollte. Und dann irgendwann hat eine französische Studentin diesen Flyer in die Hand bekommen und hat sich das Buch besorgt und war so begeistert und hat dann gesagt, Paolo, darf ich dir helfen, dieses Buch in die Welt zu tragen? Ich bin Französin und flieg morgen wieder zurück, aber diese Geschichte muss in die Welt. Und diese Frau ist jetzt seit 40 Jahren seine Agentin. Sie hat nur einen Klienten und es hat 20 Jahre gedauert, bis das Buch in Amerika veröffentlicht wurde. Und das zeigt mir, sobald oder solange du etwas wirklich willst und solange du dran bleibst und solange du Hoffnung hast, darum geht's, ist alles möglich. Und wenn es 20 Jahre dauert, 30 Jahre, 40 Jahre, aber lass deinen Traum nicht sterben. Ich habe mal David Guetta getroffen, den berühmten DJ aus Paris, der Mega-Hits hatte. Der zu einer vor ein paar Jahren mal der einer der berühmtesten Popstars der Welt war. Und er hat gesagt, bevor er seinen Durchbruch hatte, war er konstant pleite. Und er hat jedes Jahr überlegt, den DJ sein an den Nagel zu hängen. Und auch er wurde, glaube ich, erst mit 45 oder so erfolgreich. Wo alle zu ihm gesagt haben, mach doch mal was Vernünftiges. Und er sich immer gesagt hat, aber ich liebe nichts anderes. Ich liebe das so sehr. Und das ist der entscheidende Punkt. Finde etwas, wofür du auch an einem Sonntagmorgen freiwillig aufstehen würdest. Und dann bleib dabei.
Und das Leben belohnt dich im Zweifel.
Ich denke ja.
Du sagst, du möchtest Menschen helfen, ihre Träume zu verfolgen oder ein gewisses Mindset zumindest ja, zu festigen und damit sie dann einfach ihren Weg gehen und ihren Traum leben können im Idealfall. Wie machst du das? Was sind deine Skills bzw. Lehrmethoden? Wie sehen die aus?
Ich versuche nicht zu belehren und ich habe auch keine Methode in dem klassischen Sinne, sondern ich versuche durch die Art und Weise, wie ich meine Geschichten erzähle, einen Switch im Denken herzustellen. Oftmals sind die Menschen gar nicht so unglücklich, wie sie glauben zu sein. Manchmal müssen sie erstmal überhaupt sehen, was für ein tolles Leben sie haben. Ich sage auch gar nicht, dass ich weiß, wie es funktioniert. Es gibt nicht die 10 Punkte, sondern ich sage, hey, guck mal, du könntest vielleicht anfangen, dich zu fragen, ob die Person, mit der du zusammen bist, ob das der richtige Mensch für dich ist. Du könntest dich fragen, ob der Job der richtige ist. Du könntest dich mit deinen Eltern mal wieder treffen. Du könntest dich versöhnen. Ich glaube, das ist ein großer Faktor in deinem Leben. Jeder Mensch ist anders. Jeder hat andere Probleme, andere Dinge auf seiner Liste. Es gibt nicht diese eine pauschale Antwort. Deswegen werde ich auch nie in manche Sendungen eingeladen, vor allem Fernsehsendungen, weil die wollen immer, ja komm mal mit diesen 5 ultimativen Ratschlägen, wie in so Magazinen.
Die wollen das ganz plakativ.
Die wollen das immer haben, die 3 Tipps, wie wirst du glücklich, wie findest du deinen Traumpartner, wie wirst du reich. Und ich sage immer, es wäre unseriös, das zu beantworten, weil das gibt's nicht. Und wer sagt, in 3 Jahren zum Millionär, ist einfach ein Hochstapler. Oder mach das und du wirst glücklich. No way. Ja, jeder von uns ist was Besonderes mit ganz anderen Themen. Und deswegen sage ich da immer ab, weil ich sage, nee, es gibt nicht die eine Antwort. Aber wenn du dir Zeit gibst und mal zuhörst, und dann findest du relativ schnell raus, wo die Probleme bei den Menschen liegen. Und ganz oft sind das zwischenmenschliche Dinge, die man mit einer guten Kommunikation lösen kann. Man muss eben sich die Zeit nehmen und zuhören.
Viele Menschen geben sich ja mit ihrer Situation zufrieden, sind vielleicht aber eigentlich nicht glücklich, arrangieren sich dann aber eben mit der Situation. Sie sind gefangen in ihrem Leben, haben aber eigentlich die Hoffnung, dass sich was verändert. Wie leicht oder schwer ist es denn für dich, zu diesen Menschen durchzudringen und im Zweifel einen Schalter umzuswitchen, so dass sie realisieren, ey, ich kann mein Leben wirklich effektiv auch verändern. Also wie schnell kann das funktionieren im Zweifel? Wie gelingt dir das?
Also ich will überhaupt niemanden verändern. Ich will niemanden irgendwas aufzwingen, sondern alles, was ich tun kann, ist, mein Inneres nach außen zu tragen, vor allem in Form meiner Bücher. Und das Feedback, was ich oft bekomme, ist, ja Lars, ich habe mir jetzt ein Buch von dir geholt, es wurde mir empfohlen von einer Freundin, ich habe mal die ersten 2-3 Seiten oder Kapitel gelesen, ja, war nichts für mich, habe ich wieder ins Regal gestellt. Aber 3 Jahre später, als ich meine Lebenssituation geändert habe, habe ich es wieder rausgegriffen und auf einmal war ich offen dafür. Manchmal braucht es auch Zeit. Nicht jedes Buch ist für jeden geschrieben, aber manchmal musst du erst in einer gewissen Lebenssituation sein, um gewisse Dinge wahrzunehmen, zu verstehen, auch offen dafür zu sein. Wenn du voll in deinem Ego gefangen bist, wirst du nicht offen dafür sein, wenn ich sage, Erfolg ist nicht so wichtig. Wenn du aber alles, was du bist, mit Erfolg in Verbindung bringst, wenn Status für dich so wichtig ist und ich sage, hey, das ist aber, ich kann dir das wegnehmen, wer bist du dann? Also es ist einfacher abzublocken erstmal. Aber dann vielleicht wird der gleiche Mensch 3 Jahre später aus seiner CEO-Position rausgenommen und er beginnt anders über die Welt zu denken und dann ist er offen für das, was ich sage. Deswegen, man muss sich immer Zeit lassen und jedem Menschen auch die Zeit geben, die er braucht. Mein Leben war auch eine Reise. Ich war vor 10 Jahren auch noch nicht so wie heute. Und Dinge, die ich heute ganz klar als richtig empfinde, hätte ich vielleicht damals als Quatsch abgetan. Meditation zum Beispiel war für mich ein Game Changer. Also 2-mal am Tag 20 Minuten zu meditieren, war für mich einfach so wichtig. Aber als 18-Jähriger, 19-Jähriger, 20-Jähriger willst du Party machen. Da hast du keinen Bock auf Yoga und Meditation und vegane Ernährung, ist dir auch wurscht. Heute vielleicht bei den Kids nicht mehr so, aber als ich damals 20 war, hatte ich ganz sicher was anderes zu tun, als über Yoga, Meditation und Sonstiges nachzudenken. Ja.
Und auch das war ja vielleicht für deine Entwicklung genau richtig so.
Total, ja. Also so, jeder Mensch hat ein anderes Tempo. Und nicht jeder ist auf dem gleichen Level wie du. Wenn ich jetzt heute mit Toni Kroos Fußball spiele, ja, dann ist ziemlich klar, dass ich nicht auf seinem Level bin. Ja, vielleicht werde ich auch nie oder sehr wahrscheinlich werde ich nie auf seinem Level sein. Aber deswegen wäre es total ungerecht von ihm, sozusagen nur Lars, weil du nicht so gut Fußball spielst wie ich, verbringe ich keine Zeit mit dir. Nee, jeder Mensch hat sein Tempo und das ist auch gut so.
Und es ist trotzdem nicht unmöglich, dass du irgendwann genauso gut spielst im Zweifel, wenn du trainierst jeden Tag, dein ganzes Leben lang.
Absolut. Wenn ich jetzt, oder mit 45 ist vielleicht ein bisschen zu spät.
Ach komm.
Beim Fußball, aber ich habe ja Fußball gespielt tatsächlich und ich war auch tatsächlich ziemlich gut. Aber dann war halt Skateboardfahren und Mädchen und Musik war mir wichtiger. Aber wenn ich damals dran geblieben wäre, dann wäre es nicht unmöglich gewesen, vielleicht sogar auch einen anderen Weg mit Fußball in meinem Leben zu haben, weil 2-3 Kumpels von mir tatsächlich dann auch in großen Auswahlen gespielt haben und bis zur Bundesliga. Also die Dinge sind nie so unmöglich, wie man es oft glaubt. Ja, einfach mal ausprobieren und du wirst überrascht sein, wie weit du kommst.
Was sagst du denn Menschen, die vielleicht schon wahnsinnig viele Dinge probieren, um glücklicher zu werden, um vielleicht einen Sinn im Leben zu finden, die vielleicht meditieren, die ein gewisses Dankbarkeitstagebuch führen. Es gibt ja so viele verschiedene Möglichkeiten, an sich zu arbeiten, die aber trotzdem das Gefühl haben, dass sie nicht glücklicher werden oder dass der gewünschte Erfolg nicht eintritt. Inwiefern liegt das denn ganz konkret in unserer eigenen Hand? Und gibt es vielleicht auch den Gedanken, dass man sich manchmal einfach mit gewissen Situationen dann einfach abfinden muss?
Ich glaube, dass größte Problem ist, wenn du das, was du tust, mit einem Ergebnis koppelst. Also, dass du den Wert deiner Arbeit mit einem Ergebnis koppelst. Wenn du das machst, führt dieser Weg zwangsläufig ins Unglück. Weil dann bist du nur dann glücklich, wenn du durch deine Arbeit im Außen Erfolg hast. Es geht gar nicht anders. Du wirst automatisch enttäuscht werden. Wenn du aber sagst, allein die Tatsache, dass ich das tun darf, ist für mich der Erfolg. Das meine ich mit der Art und Weise, wie du auf etwas blickst. Dann ist das schon alles, ob das jetzt jemand toll oder nicht so toll findet, liegt nicht mehr in deiner Macht. Wenn du einen Song schreibst als Musiker und du dein Glück nur daraus ziehst, auf Platz 1 in den Charts zu landen oder Applaus dafür zu ernten oder dass Leute zu deinem Konzert kommen, dann machst du dich immer abhängig von der Meinung anderer. Immer. Wenn du aber dein Glück daraus ziehst, diesen Song zu komponieren und den Weg, den Prozess genießt, dann ist alles andere zweitrangig und das ist nicht einfach zu verstehen. Aber sobald du es verstehst und du loslässt und auch Vertrauen hast ans Universum, dann kommt oftmals der Erfolg ganz automatisch, der aber dann nicht mehr so eine Rolle spielt. Die es zu verkrampft wollen, die Amerikaner sagen, don't try too hard. Ja, wenn du so verkrampft bist und sagst, ich muss unbedingt so erfolgreich sein und erfolgreicher als meine größte Konkurrentin, dann hast du schon verloren. Wenn du aber sagst, hey, ich habe Spaß dran, es zu machen, ganz egal, was passiert. Und ich wünsche sogar meiner größten Konkurrentin ihren Erfolg. Weil der Kuchen ist groß genug für uns alle. Dann hast du eine ganz andere Energie in den Raum geholt und sehr wahrscheinlich kommt dann auch der Erfolg von selbst.
Dinge manifestieren, seine Energien richtig lenken. Super, super spannendes Thema. Ich habe Freunde, da können wir stundenlang drüber reden und philosophieren übers Leben. Inwiefern hast du denn für dich selbst einfach die Erkenntnis gehabt und realisiert, ey, gewisse Dinge liegen wirklich in unserer Hand und ein gewisses Mindset kann eben auch dazu führen, dass Dinge, die wir uns erhoffen oder wirklich innigst wünschen, Realität werden.
Es gibt manche Dinge, die kannst du nicht beeinflussen. Es gibt sehr vieles, das kannst du beeinflussen. Und das weiß auch jeder von uns. Wenn du dich nicht so fit fühlst und wenn du immer so das Gefühl hast, ich bin immer so leicht kränklich und dann gehst du ins Fitnessstudio. Du änderst deine Ernährung, du änderst die Bücher, die du liest, du schreibst dir auf, was du jeden Tag machst und streichst einfach mal 2 Stunden Netflix am Tag raus oder einen anderen Streaming-Anbieter und du einfach deine Gewohnheiten änderst, dann bekommst du ziemlich schnell ein anderes Leben. Das ist das, was du aktiv ändern kannst. Du kannst nicht beeinflussen, ob du krank wirst oder nicht. Aber du kannst beeinflussen, ob du dich wohl in deinem Körper fühlst. Du kannst deine Ernährung ändern, ich habe es gerade gesagt. Also all das, was jeder von uns weiß. Wir können das machen. Es ist halt anstrengend. Das ist das Problem. Du musst was tun. Das ist das Problem. Du musst Dinge weglassen, die du vielleicht gerne hast, wie abends eine Cola zu trinken. Ja, trink Wasser. Das sind alles Dinge, die total selbstverständlich sind, die logischer Menschenverstand ist. Aber es ist anstrengend und du musst es wirklich wollen.
Selbstreflexion und natürlich mit Gewohnheiten brechen.
Ja.
Das ist es halt. Und wir Menschen sind Gewohnheitstiere, aber Gewohnheiten können eben auch umtrainiert werden. Also das liegt ja wirklich ganz effektiv, wie du sagst, in der eigenen Hand. Wenn du eben jeden Abend eine Cola trinkst, ist es was anderes für deinen Körper, als wenn du jeden Abend ein Glas Wasser trinkst.
Und auch das ist dann okay, dann die Erkenntnis zu haben, alles klar, ich werde in meinem Leben keinen Sixpack haben. Dann ist es mir nicht wichtig genug. Und das ist auch in Ordnung. Aber falls doch, okay, geil, dann mach es. Dann wiederum hast du aber auch kein Problem, auf die Cola zu verzichten. Deswegen frag dich immer, was willst du wirklich? Eigentlich kann man das ganze Leben in 3 Fragen unterteilen. 3 Fragen, die dich ziemlich gut durchs Leben navigieren. Erstens, was willst du in diesem Leben noch erreichen? Zweitens, was bist du bereit dafür zu tun? Und drittens, was bist du bereit nicht mehr zu tun? Und wenn du dir diese Fragen ehrlich beantwortest, und das ist halt der Key, du musst halt ehrlich sein zu dir, dann kommst du ziemlich gut durchs Leben und dann kannst du auch dein Leben um diese Fragen rundherum bauen.
Und dann findet man idealerweise die Antwort auch auf die Frage, wann lohnt es sich eben Gas zu geben und wann lohnt es sich vielleicht auch einfach mit gewissen Vorstellungen zu brechen und gewisse Dinge auch einfach loszulassen.
Einer meiner Lieblingssätze heißt ja, aufgeben ist keine Option. Und der wird oft missverstanden. Weil aufgeben und loslassen was völlig anderes ist. Wenn ich sage, aufgeben ist keine Option, dann meine ich damit, wenn du einen Traum hast, dann solltest du ihn nicht aufgeben. Wenn du aber merkst, nach 5 Jahren, ich komme da irgendwie nicht weiter und ich habe da auch gar keinen Bock mehr drauf, und du dann erkennst, okay, das war gar nicht mein echter Traum, ich habe jetzt alles gemacht, aber irgendwie, nee, ich mache jetzt was anderes, dann kannst du loslassen, es zulassen und dann auch den Traum beerdigen. Aber aufgeben und loslassen ist was anderes.
Man muss ja auch so ein kleines bisschen gucken, dass man seine Energien und die Mühen, die man aufbringt, richtig investiert. Man hat ja nur eine gewisse Kapazität am Ende des Tages und muss gucken, dass man sich auch nicht richtig verrennt.
Absolut. Also du kannst auch nicht alles machen im Leben. Ja, und manchmal reicht es auch einfach nur, ein Hobby zu haben. Ich bin ja ein großer Freund des altmodischen Hobbys, wo du einfach nur etwas machst, was dir Freude bringt, wo du auch überhaupt nicht gut sein musst. Einfach nur, weil es dir Spaß macht. Und wir leben in so ein bisschen in einer Zeit, wo alles gleich monetarisiert werden muss. Wo viele denken, ah cool, das macht mir Freude, mache ich gleich einen Online-Kurs. Oder mache irgendwie einen Instagram-Account. Nee, Dinge dürfen dir einfach auch nur Spaß machen. Und du musst darin nicht gut sein. Wenn sie dir Spaß machen, super, perfekt. Bleib dabei.
Eigentlich eine sehr einfache Erkenntnis, oder?
Ja.
Wenn es dir Spaß macht und dich glücklich macht, ja, bleib am Ball.
Genau. Ja, und das, du musst nicht mit allem Geld verdienen. Nee, du darfst doch einfach nur Freude haben.
Du als Coach, der anderen Menschen hilft, in welchen Situationen hättest du denn selber gerne einen Coach gehabt? Ich meine, du hast natürlich super spannende Persönlichkeiten irgendwann in deinem Leben auch kennengelernt und du hast gesagt, dass dein Vater auch ein Vorbild für dich war. Gab es dennoch Situationen, wo du jetzt rückblickend sagen kannst, ach, in der Situation hätte mir vielleicht eine bestimmte Person mit bestimmten Gedanken und Weisheiten durchaus helfen können?
Also was ich gerne gehabt hätte, sogar schon in der Schule oder eben auch schon danach, wäre jemand, der mir sehr früh Geld erklärt, das Finanzsystem erklärt, weil ich hatte da überhaupt keine Ahnung. Ich bin aus der Schule raus und ich wusste eigentlich nichts übers Geld. Ist ja auch in unserer Gesellschaft eher negativ behaftet. Also alles, was mit Geld, Geld verdienen und so zusammenhängt, ist eher negativ. Obwohl es ja ein essentieller Bestandteil dieses Lebens ist. Jedenfalls dieses Leben, was wir hier alle führen. Wir müssen alle Geld verdienen, um unsere Miete zu bezahlen und so. Aber die allerwenigsten haben überhaupt eine Vorstellung, was das überhaupt bedeutet. Wie die Börse funktioniert und all so Dinge, was Aktien sind und so, die ganze Welt des Geldes. Da hätte ich gerne jemanden gehabt, schon sehr früh in meinem Leben, der mir das erklärt. Vielleicht ein Mentor, der auch sagt, okay, guck mal, hier hast du 50 Euro im Monat, das kannst du anlegen. Wie funktioniert eine Börse? Wie funktioniert der Aktienhandel und all sowas? Und das fände ich, wenn ich Schulminister wäre, ich würde ein Fach einführen, tatsächlich Geld, weil unsere Kids einfach aus der Schule entlassen werden und nichts darüber erfahren.
Jetzt ist natürlich die Frage, ist das gewollt so, dass nur gewisse Menschen da bewanderter sind als andere? Fragezeichen.
Das ist ein großes Fragezeichen. Das wäre auch mal eine eigene Sendung. Ja, das muss man sich wirklich fragen. Ich würde tatsächlich 2 Fächer einführen. Einmal Meditation und einmal Wissen über Geld. Oder das Finanzsystem. Steuern. All das. Ja.
Super wichtige Themen, mit denen man sich dann irgendwann vielleicht sogar ganz alleine auseinandersetzen muss. War in meinem Fall so, wenn ich jetzt so zurückdenke, keine Ahnung von Steuern, keine Ahnung von Steuererklärung, von Finanzamt, Vorauszahlung und was auch immer.
Ist das nicht irre? Wir kommen aus der Schule und wissen eigentlich so über das, was dann kommt, so gut wie nichts. Also ist echt verrückt. Also wir brauchen tatsächlich, das ist mal ein Appell an jeden, der das hört und jede, und das wissen eigentlich auch alle, ja, dringend ein neues Schulsystem.
Erfolg, Glück, für manche ist das ja auch kommerzieller Glück, also finanzielle Unabhängigkeit spielt für viele eine Rolle. Dass wir grundsätzlich glücklich und erfolgreich sein wollen, ist ja erstmal per se nichts Falsches oder nichts Verwerfliches. Nee. Warum artet das bei vielen aber dann in so extremen Fällen aus, dass sie dann maximal gestresst sind? Weil dieser Erfolgsdruck ist ja auf eine Art schon eine Volkskrankheit weltweit.
Ja, weil sie nicht glücklich sein wollen, sondern glücklicher als die anderen. Und es ist ja nie genug. Also es ist ja wie mit dem Geld verdienen. 1.000 Euro, okay, cool, jetzt habe ich das verdient. Ich könnte aber auch 10.000 Euro verdienen. Cool, mache ich das. Hab Stress, arbeite. Dann hast du die 10.000 Euro, bist aber trotzdem nicht happy. Weil du weißt, ich könnte auch 100.000 verdienen. Cool, geil. Voll all in. 100 Stunden Tage. Und kein Social Life mehr. Und ach, meine Kinder sehe ich auch morgen noch. Und dann hast du die 100.000 Euro und dann denkst du dir, okay, ich könnte auch die 1 Million verdienen. Und wenn du so denkst, hört das Hamsterrad ja gar nicht auf, weil du hast nie genug. Du wirst nie genug haben. Auch wenn du die Millionen hast, dann willst du 10. Und dann siehst du andere, die haben 100. Und dann auf einmal willst du das. Und dann, du wirst nie genug haben, solange du so denkst. Wenn du aber verstehst, okay, das echte Glück liegt ganz woanders. Und leider erkennen das sehr viele Menschen erst zu spät. Und ich kann es dir aber verraten, wo das echte Glück liegt. Ja, in den Beziehungen, die du führst. Alle Menschen, die du fragst, es gibt sehr, sehr gute Studien dazu. Reiche Menschen, Wohlhabende, nicht so Wohlhabende, die auf ihr Leben zurückblicken, in den unterschiedlichsten Ländern, in den unterschiedlichsten sozialen Milieus, die sagen dir alle, der größte Faktor für ein gutes Leben liegt in den langen Beziehungen, die du führst. Freundschaften pflegen ist wertvoller, als nicht nach Hause zu kommen und die Überschicht zu schieben. Die Zeit mit deiner Familie ist wichtiger als ein paar Euro mehr auf dem Konto. Wir wissen das alle. Und trotzdem ist es so schwer, in gewissen Situationen zu sagen, nein, ich nehme jetzt das neue Projekt nicht an. Oder ich mache das jetzt nicht, sondern fahre lieber mit meiner Familie mal ein Wochenende an die Ostsee. Oder rufe mal meinen alten Kumpel wieder an. Oder verbringe einen Urlaub mit meiner besten Freundin. Beziehung, Beziehung, Beziehung ist das Allerwichtigste. Und das macht auch Sinn, zu wissen, es gibt Menschen, mit denen ich mein Leben teile, die alles von mir wissen, wo ich so sein kann, wie ich bin, wo ich keine Rolle sein muss, wo ich auch schwach sein darf, wo ich nicht etwas schauspielern muss, sondern wo ich wirklich ich bin und die mich auch gerne haben, obwohl ich ein Arschloch manchmal bin. Wenn du dieses Gefühl der Gemeinschaft hast, dann hast du ein gutes Leben. Und für mich macht das total Sinn.
Freunde und Familienangehörige wissen natürlich, dass du, was dieses Thema angeht, sehr tief drin steckst, dass du dich mit dem Leben und mit dem Sinn des Lebens, mit Glück und mit dem Glücklichsein mit sich selbst sehr bewandert bist. Inwiefern bist du denn da auch oft Ansprechpartner in deinem privaten Umfeld? Gibt es Menschen, die dann auf dich zukommen und sagen so, ey Lars, ich erzähle dir jetzt mal ganz kurz etwas, was mich bedrückt? Ich meine, das ist natürlich einerseits eine freundschaftliche Dienstleistung, ein offenes Ohr zu haben, gleichzeitig aber natürlich mit deinem Wissensstand oder generell mit deinem Job nochmal auf einem ganz anderen Podest, oder?
Klar, also bei Freunden ist das ganz oft so, aber ich mache das ja auch gerne, deswegen bin ich ja auch der Freund für diesen Menschen. Und manchmal sage ich aber auch, ich bin da zu nah dran. Ja, also das ist völlig klar, wenn du zu sehr involviert bist, dann hat auch dein eigenes Wort nicht so ein Gewicht, wie wenn das von einer Person kommt, die von außen kommt, mit der du kein Verhältnis hast. Ich bin ein großer Freund von Gesprächstherapie. Das sage ich auch jedem, der da Bock drauf hat, mach das. Rede mit einem Menschen, mit dem du in keiner Weise in einer Beziehung stehst. Das ist echt interessant, also auch die Erfahrung zu machen. Und da musst du jetzt nicht irgendwie eine mentale Krankheit haben oder dich nicht wohlfühlen, sondern einfach probier das mal aus. Das macht auch Spaß. Und du wirst gute Erkenntnisse bekommen. Einfach dadurch, dass du etwas laut aussprichst zu einer Person, die ja nichts von dir will und die du auch nicht nächste Woche auf der Familienfeier wieder triffst. Und Deswegen, da kommen schon viele Menschen immer zu mir, aber ich bin auch für jeden da. Manchmal sage ich aber auch, ey Alter, du weißt schon, dass du mir alle 3 Wochen die gleiche Story erzählst. Damit ist jetzt Schluss. Ich bin nicht dein Abfalleimer. Das ist ganz wichtig. So viele Menschen schreiben mir, oh, alle kommen immer zu mir und die laden ihren ganzen Müll bei mir ab. Ich komme gar nicht damit klar. Ja, du musst lernen, und das ist genau jetzt deine Aufgabe, Nein zu sagen. Du bist keine schlechte Freundin, wenn du Nein sagst. Stopp. Steffi, ganz ehrlich, ich möchte nicht immer den ganzen Jungskram irgendwie von dir hören. Du erzählst mir immer die gleiche Story. Und ich kann dann nie schlafen nachts. Aber dir geht's besser. Ich bin keine Müllableiterstation. Und das darf man sagen in einer Freundschaft. Muss man auch manchmal sagen.
Was natürlich auch im Zweifel dazu führt, dass Freundschaften brechen, weil die andere Person das vielleicht nicht nachvollziehen kann. Aber es geht, wie du schon sagst, auch sehr darum, auch sein eigenes Wohlbefinden ein Stück weit in den Vordergrund zu rücken. Ich glaube, ganz viele können das nicht oder trauen sich das nicht.
Aber nicht jeder Verlust ist ein Verlust. Manchmal ist auch ein Verlust eines Menschen oder die Beendigung einer Freundschaft ein Gewinn. Weil wenn ich dir sage, es belastet mich, dass du an deinem Leben nichts änderst, aber mir immer deine Probleme dalässt, und dann stehe ich hier mit all den Sorgen, die von dir kommen, und kann da nicht schlafen und dir geht's besser. Aber du änderst an deinem Leben nichts. Du erzählst mir immer wieder die gleiche Story mit wechselnden Partnern. Ich möchte das nicht mehr. Du bist mein Freund, du bist meine Freundin. Ich möchte, dass es dir gut geht, aber ich bin nicht dein Mülleimer. Wenn du das sagst auf eine liebevolle Art und der Gegenüber sagt, aber dann beende ich die Freundschaft, dann war es keine Freundschaft. Dann war es eine Zweckgemeinschaft.
Ich nenne sie jetzt mal schlechte Laune, Viren, die sich ja sehr gekonnt verbreiten können in Freundschaften, aber auch in beruflichen Beziehungen. Wenn jemand schlechte Laune hat, überträgt sich das ja oft auch auf das Umfeld. Es entstehen negative Handlungen. Man ist selber dann auf eine Art so verändert in seinem Wesen, eben vielleicht, weil Freunde einen immer als in Anführungszeichen Mülleimer nutzen und ihren Ballast bei einem abladen. Wie kriegen wir das denn hin, dieses Nein auszusprechen oder zu sagen, ey, halt, stopp, das hat jetzt so einen großen Einfluss auf mein Leben, was du mir hier tagtäglich erzählst. Dieser Schritt, der fällt vielen ja sicherlich echt schwer, oder?
Ja, weil sie glauben, sie werden nur dann geliebt, wenn sie Ja sagen, wenn sie etwas tun. Und da ist ja so ein ganz alter Glaubenssatz verankert. Ich bin nur gut, wenn ich etwas dafür tue. Ich werde nur geliebt, wenn ich etwas leiste. Aber diese Bedingungslosigkeit, die ist wichtig in der Freundschaft und in der Beziehung. Und da kannst du zu jedem Menschen sagen, nein, ich habe jetzt keine Zeit. Und weil ich jetzt Nein sage, sage ich das nicht gegen dich. Ich sage das für mich. Ich habe jetzt keine Zeit. Ich habe andere Dinge jetzt zu tun. Ich muss das fertig kriegen. Ich kann das jetzt nicht stehen lassen, um mich zum 100. Mal um dich zu kümmern, in der du mir zum 100. Mal die gleiche Story erzählst. Ich habe auch noch ein eigenes Leben. Und das ist so wichtig, diese Grenze zu ziehen. Und ich glaube, ein echter Freund, eine echte Freundin versteht das. Sie ist vielleicht gekränkt im ersten Augenblick, aber Freundschaften halten das aus. Und wenn Freundschaften das nicht aushalten, dann war es keine Freundschaft. Das kann man aber üben, das Nein sagen. Das kann man üben. Kann sagen, nicht jetzt, morgen, später, nicht jetzt. Das ist das Gleiche, wenn Arbeitskollegen zu dir kommen, hier, kannst du das bitte machen? Und du hast eigentlich überhaupt keine Zeit, weil du hast schon 20 Aufgaben, die du noch zu erledigen hast. Dann kannst du einfach sagen, im ersten Schritt, mache ich gerne, aber nicht jetzt. Und dann irgendwann kannst du sagen, nein, kann ich dir nicht helfen bei dieser Aufgabe. Ich habe hier, guck mal, so viel zu tun, sorry. Und das geht. Es geht.
Und das muss man lernen.
Ja, aber du wirst sehen, die Welt geht nicht unter, wenn du es machst. Ganz oft wirst du hören, okay, alles klar. Und dein Kollege geht weiter. Wenn sie es aber gewohnt sind, dass du diejenige bist, die alles macht, dann gehen alle davon aus, okay, sie können alles bei dir abladen, weil du sagst ja eh immer ja. Führt aber nicht dazu, dass du die Lorbeeren bekommst vom Chef oder der Chefin, sondern du hast einfach nur die Arbeit gemacht und die Lorbeeren sacken die anderen ein. So viele Menschen erleben das jeden Tag im Büro. Sag Nein und steh zu dir. Du wirst deswegen im Zweifel sogar mehr gewertschätzt, als wenn du diejenige bist oder derjenige, von dem alle wissen, ah ja, der macht eh alles. Dann bist du der Depp des Büros und hast die meiste Arbeit, gehst nach Hause, bist unbefriedigt, weinst vielleicht, weil du das Gefühl hast, du schaffst und du bist nicht gut genug. Nee, sag Nein und kümmere dich um das, was du zu tun hast.
Abschließend, Lars, ich könnte jetzt hier mit dir noch wahrscheinlich mehrere Stunden mich unterhalten, weil das super spannend ist und deine Gedanken sehr interessant sind. Und einfach zu hören, wie du denkst und wie du arbeitest, ist durchaus sehr attraktiv. Ja, deswegen möchte ich dich am liebsten hier festbinden und auch stundenlang mit dir mich unterhalten. Wo fühlst du dich denn heute nach all deinen Reisen, beruflich bedingt, aber auch Urlaub und all deinen Erlebnissen, die du so hattest, die dich als Mensch geprägt haben, zu Hause? Du hattest viele Stationen im Leben. Wie definierst du vielleicht auch den Begriff Zuhause für dich?
Zuhause ist für mich kein Ort, sondern eher ein Gefühl. Und ich bin da zu Hause, wo meine Liebsten sind, wo Menschen sind, die, ja, mit denen ich gerne durchs Leben gehe. Da bin ich zu Hause und das kann irgendwo am Meer sein, das kann in der großen Stadt sein, das kann auf dem Dorf sein. Da bin ich zu Hause. Und natürlich, wenn ein paar Schallplatten irgendwo in der Ecke stehen, dann trägt das dem Gefühl der Heimat. Das ist sehr wichtig. Also es ist nicht unwichtig. Ja. Aber am Ende sind es die Menschen, mit denen ich das Leben teile. Und dann ist der Ort eigentlich egal.
Lars, ey, wirklich riesengroßen XXL-Dank für dieses grandiose Gespräch.
Dankeschön.
Ja, vielen Dank. Alles Gute für dich, deine zukünftigen Projekte.
Für dich auch, für deine Projekte.
Und vielen Dank.
Viele tolle Gespräche hier im Podcast. Das wünsche ich dir.
Und bis bald.
Na, gerne, bis bald.
Schön, dass ihr euch auch diese Folge wieder angehört habt. Wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr uns abonniert bei iTunes, Spotify, Deezer und Co. Und lasst uns auch gerne mal bei dieser Gelegenheit eine kleine Bewertung bei Apple Music da.